das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Romy Hiller.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Menschen hierzulande Armut im Alltag spüren. Der Gang zur lokalen Tafel, weil am Ende des Monats das Geld für den Essenseinkauf nicht mehr reicht. Die plötzlich gestiegene Rechnung für Strom, Heizung oder den kaputten Kühlschrank, die nicht mehr bezahlt werden kann. Oder die Verzweiflung, weil laufende Kosten nicht mehr gedeckt werden können. Laut einem neuen Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes werden es in Deutschland immer mehr, die von so etwas erzählen können. Mittlerweile fast 13,5 Millionen. Ein Beitrag von Cosima Gill und Marta Wilczynski.
Einfach einen Tagesausflug in den Kölner Zoo machen, das ist für Christina Jung und ihren Sohn finanziell nicht möglich. Sie ist alleinerziehend, lebt mit dem Dreijährigen in einer Mietwohnung in Freudenberg in Siegerland. Nach der Trennung von ihrem Partner musste sie ihren Rentensparvertrag auflösen für neue Möbel.
Ich habe wirklich Existenzängste, wie das weitergeht. Ich muss nächste Woche mit meinem Auto zur Inspektion und schlafe seit 2 Wochen schlecht, weil ich nicht weiß, wie ich diese Inspektion bezahlen soll, wenn was dran ist.
Jung arbeitet als Augenoptikerin in Teilzeit und lebt von monatlich insgesamt rund 1.800 Euro. Darin enthalten sind auch Unterhalt und Kindergeld. Nach Abzug der Fixkosten bleiben nach ihren Angaben noch 200 bis 300 Euro für Kleidung, Spielzeug oder Reparaturen. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband liegt sie damit unterhalb der Armutsschwelle, denn sie hat weniger als 60% des mittleren Nettoeinkommens. Für Alleinerziehende mit einem Kind sowie bei Jung liegt die bei 1.879 Euro, für Alleinlebende bei 1.445 Euro und für Familien mit 2 Kindern bei 3.035 Euro. Diese relative Einkommensarmut betrifft rund 13,3 Millionen Menschen in Deutschland. Ein neuer Höchststand.
Besonders von Armut betroffen sind in hohem Maße arbeitslose Menschen, sind Menschen mit Kindern, alleinerziehende Menschen. Aber in sehr großem Umfang, jeder 5. Armutsbetroffene ist Rentnerin oder Rentner. Das ist eine Entwicklung. Und viele Armutsbetroffene sind auch armutsbetroffen, obwohl sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen.
Das heißt, trotz Arbeit oder Rente reicht das Geld zwar zum Leben, aber nicht für soziale Teilhabe. Der Verband nennt das eine krisenhafte Situation. Anders bewertet das Bundesarbeitsministerium die Zahlen des Berichts. Die mittleren Einkommen seien gestiegen, dadurch fielen nun mehr Haushalte unter die genannte Armutsschwelle. Dies sage aber nichts über die tatsächliche Armut aus. Die Armutsrisikoquote ist eine statistische Maßgröße für die Einkommensverteilung, die eben keine Informationen über die individuelle Bedürftigkeit liefert. Die Sozialverbände warnen vor einer wachsenden Ungleichheit. In der Koalition ist aber klar, der Sozialstaat muss reformiert werden.
Wir müssen die Dinge erwirtschaften, die wir verteilen. Aber was immer klar sein muss, dass es Menschen gibt, die auf der Schattenseite leben, dass die immer Unterstützung bekommen. Und das ist Ziel der Bundesregierung. Und daran wird sich nichts ändern.
Die aktuellen politischen Debatten verursachen bei Christina Jung Zukunftsängste.
Alle Vorschläge, die kommen aktuell, schlagen ja noch mehr in diese Kerbe rein. Dass gekürzt werden muss, dass wir uns den Sozialstaat so, wie er jetzt ist, nicht mehr leisten können.
In den Sommerferien wird sie mit ihrem Sohn hin und wieder ins Freibad gehen. Ein Urlaub ist finanziell nicht drin.
Und über diesen Armutsbericht habe ich kurz vor der Sendung mit dem Armutsforscher an der Uni Bremen und Direktor des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Olaf Groß-Samberg, gesprochen. Er ist auch Gutachter für die Bundesregierung. Guten Abend, Herr Groß-Samberg.
Guten Abend, hallo.
Wieder ein Armutsbericht, der aufzeigt, wieder ist die Armut hierzulande angestiegen. Was sind denn die Hauptgründe aus Ihrer Sicht? Falsche Maßnahmen, falsche Politik oder lässt sich da der Trend einfach nur sehr schwer aufhalten?
Also in der Tat ist es nicht einfach, die Ursachen zu bestimmen. Und der Trend, den Sie angesprochen haben, ist ein langfristiger. Also eigentlich steigt die Armut in Deutschland schon über die letzten 3 bis 4 Jahrzehnte kontinuierlich an. Und sie hört irgendwie nicht auf zu steigen. Und wir hatten immer wieder andere oder unterschiedliche Phasen. Mal war es die ansteigende Arbeitslosigkeit. Dann ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen nach 2004. Die Armut aber nicht. Sie ist weiter gestiegen. Wir hatten eine Ausdehnung des Niedriglohns. In den letzten Jahren haben wir gesehen, dass das Mindestlohngesetz beim Niedriglohn geholfen hat. Aber ja, dann kam Pandemie und weitere Krisen. Also der Trend einer ansteigenden Armut scheint nicht aufzuhalten zu sein.
Die Bundesregierung will es trotzdem versuchen, diesen Trend aufzuhalten, will zeitnah die Sozialversicherungen und das Steuersystem reformieren. Das soll Kosten senken, soll mehr Wachstum für die Wirtschaft bringen, sprich mehr Wohlstand. Vor dem Hintergrund des heutigen Berichts, was sollte in diesem Reformpaket drin sein?
Also man muss bezweifeln, dass weitere Kürzungen im Sozialstaat, die angeblich Wachstum generieren sollen, was dann unten ankommt, dass diese Strategie funktioniert. Das würde ich sehr stark bezweifeln. Denn ja, wie gesagt, die Armut wächst und wächst. Und Kürzungen im Sozialstaatsbereich, auch wenn damit die Hoffnung verbunden werden soll, dass das Wohlstand generiert, da hätte ich meine Zweifel, dass der am Ende unten ankommt. Ich glaube, wir müssen wirklich viel eher darüber nachdenken, wie wir die Sozialsysteme wirklich besser armutsfest machen können.
Und wie könnten wir das? Haben Sie da Vorschläge?
Naja, eben nicht durch Kürzungen, sondern durch eine bessere Grundsicherung, vielleicht auch durch eine solidere Grundsicherung. Dadurch, dass wir gucken, dass wir die Renten stabilisieren. Dieser Bericht zeigt ja auch auf, dass wir jetzt in den letzten Jahren eine deutlich zunehmende Altersarmut haben, die wir eigentlich schon vor 10 Jahren prognostiziert haben, weil das war absehbar, dass die kommen wird. Also wären auch Rentenkürzungen hier ein Problem, vor allem eben am unteren Rand. Also man muss gucken, dass die Sozialversicherungssysteme am unteren Rand armutsfester werden, aber dass auch die Grundsicherung eben besser greift.
Die Studie weist ja auch eine Kluft zwischen Regionen in Deutschland auf. Wird sich die auch weiter verstärken?
Ja, also auch da hatten wir unterschiedliche Entwicklungen. Also die Kluft zum Beispiel zwischen Ost- und Westdeutschland ist jetzt nicht dramatisch weiter aufgegangen. Die ist noch da, aber hat sich eigentlich tendenziell ein klein bisschen geschlossen. Dafür sehen wir jetzt, dass wir eine Nord-Süd-Kluft zunehmend haben. Also auch regionale Disparitäten spielen natürlich eine Rolle.
Und gleichzeitig sehen wir auch einen Anstieg der Zahl sogenannter Superreicher. Geht da die Schere arm-reich wirklich auch weiter auseinander oder sind das halt nur die Extremen an den Rändern?
Nein, absolut nicht. Das ist in der Tat der zentrale Punkt. Die Zunahme der Armut geht wirklich einher, auch schon seit Jahrzehnten, mit einer Zunahme auch nicht nur des Superreichtums, der hat auch extrem zugenommen. Aber wir sehen auch, dass die oberen in den oberen Einkommensbereichen, in den Wohlstandslagen, dass wir auch da eine kontinuierliche Zunahme haben. Also wir haben nicht nur eine starke Armut in diesem Land, wir haben mittlerweile auch eine sehr große Gruppe, das sind mittlerweile über ein Viertel der Bevölkerung, die in sehr wohlhabenden Lagen leben. Und diese Gruppe ist genauso stark expandiert oder angestiegen wie am unteren Rand die Gruppe der Armut und entsprechend schrumpft der Anteil der Menschen in Deutschland, die sich in mittleren Lagen bewegen. Also es ist eine Polarisierung oben und unten.
Und welche Auswirkungen hat das dann auf die Gesellschaft, auf den Zusammenhalt hier auch hierzulande?
Ja, gravierende. Also würde ich schon denken und ich glaube, dass man es auch sehen kann. Man sieht es etwa an der Entwicklung des politischen Vertrauens, das in unteren Einkommensgruppen tatsächlich sehr stark weggebrochen ist, während es in den oberen noch recht stabil ist. Wir sehen es an vielen Konflikten, an gesellschaftspolitischen Themen, die wir zu verhandeln haben. Wir haben viele Transformationen als Gesellschaft vor uns, wo es wichtig ist, dass die Gesellschaft zusammenwirkt, dass wir einen Zusammenhalt haben und dass wir gemeinsam an diesen Transformationen arbeiten. Das wird sehr schwierig, wenn es so große ökonomische Ungleichheiten in diesem Land gibt, sodass die Unteren immer befürchten müssen, dass sie erneut diejenigen sind, die den Kürzeren ziehen, während am oberen Rand, sag ich mal, sich reiche oder wohlhabende Menschen aus vielen Dingen auch rauskaufen können, die in diesem Staat nicht gut laufen.
Sagt der Soziologe an der Uni Bremen, Olaf Groß-Samberg. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Die Richtung war schon vor 2 Jahren vorgegeben worden, als die EU das Asylsystem reformierte und GEAS beschloss, also das gemeinsame europäische Asylsystem. Doch der Schritt, auf den sich die EU gestern Abend nach monatelangen Verhandlungen einigte, macht einen zentralen Aspekt konkreter: mehr Abschiebungen aus Europa zu ermöglichen. Etwa durch die Einrichtung von Abschiebezentren außerhalb der EU-Grenzen und weiteren Verschärfungen. Doch so klar das Ziel dieser neuen Rückführungsverordnung auch sein mag, am Tag nach dem Beschluss gibt es auch Kritik und die Fragen, wie realistisch die Maßnahmen sind und wie zielführend. Aus Brüssel, Stefan Stuchlik.
Ein Transport nach Albanien für Menschen, die die EU verlassen müssen. Was Italien hier 2024 versucht hat, könnte eine Blaupause für alle EU-Staaten werden. Die Auslagerung abgelehnter Asylbewerber in Zentren wie diesem. Auch Familien mit Kindern dürften in solche Lager verbracht werden, sagt der EU-Kompromiss. Deutschland hatte auf solche Abschiebezentren gepocht. Der Innenminister zeigt sich heute hoch erfreut.
Nach Jahren der Unordnung, des Kontrollverlustes, der Inkonsequenz an den europäischen Außengrenzen und in der europäischen Migrationspolitik gelingt es jetzt wieder, deutlich mehr Ordnung zu schaffen, Klarheit und Konsequenz walten zu lassen.
Neben den Abschiebezentren in Nicht-EU-Staaten gelten mit der neuen Verordnung auch verkürzte Einspruchsfristen für die Betroffenen und verstärkte Durchgriffsrechte für die Behörden wie Beschlagnahme von Geld oder Handys. Und der Abschiebeentscheid eines Landes gilt für alle EU-Staaten. Zu wenige Abschiebungen hätten in den letzten Jahren wirklich funktioniert, sagt die EU. Daher müsse man zu diesen härteren Maßnahmen greifen. Kritiker wie Kirchen, Menschenrechtsorganisationen und die Grünen sprechen von einem Verrat an europäischen Ideen und einem Verlust an Menschlichkeit.
Wenn man Politik nach dem Motto macht, je härter, desto besser und am Ende sogar Regelungen schafft, die wahrscheinlich später von Gerichten kassiert werden, dann kann man darauf als Europa, glaube ich, nicht stolz sein.
Beim italienischen Abschiebezentrum in Albanien haben Gerichte bemängelt, dass es in der Form nicht EU-Recht entspreche. Das setze sich in der Rückführungsverordnung fort, sagen Experten. Man beschließe harsche Maßnahmen. Ein möglicher Rechtsbruch sei schon einkalkuliert.
Man hat gesagt, wir gehen über das hinaus, was die Rechtsprechung bisher zulässt und lassen es dann von den Gerichten klären, was aus so einer populistischen Perspektive ja ganz angenehm ist, weil nachher kann man die Gerichte dafür verantwortlich machen, dass die Politik nicht funktioniert, die man sich überlegt hat.
Nicht wenige in Brüssel zweifeln übrigens daran, dass es funktionierende Abschiebezentren jemals geben wird. Die Verhandlungen mit Staaten wie Ruanda oder Usbekistan könnten kompliziert werden. Vielleicht geht es bei der Rückführungsverordnung aber auch um etwas anderes, um die Abschreckungswirkung.
Deswegen versuchen wir mit Drittstaaten auch schon zusammenzuarbeiten, dass sich Menschen eben nicht auf diesen gefährlichen Weg übers Mittelmeer, über den Atlantik erst machen, dass der Druck auf unser Asylsystem nicht stärker wird in Europa.
Der Europäische Rat will die Verordnung bereits in den nächsten Tagen beschließen. Das Parlament soll in Kürze folgen. Spätestens in einem Jahr soll die Rückführungsverordnung als Ganzes in Kraft treten.
Und zu dieser neuen Rückführungsverordnung der EU hat Daniel Hechler vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Es ist richtig, ja überfällig, dass sich Europa beim Thema Migration handlungsfähig zeigt. Dass Verfahren vereinheitlicht, gestraft, Sanktionen gegen Geflüchtete verhängt werden, die nicht kooperieren. Ausreisepflichtige auch ausgewiesen werden. Das mag hart klingen, ist aber gerecht, vor allem denen gegenüber, die wirklich politisch verfolgt werden und weiterhin ein Recht auf Asyl in Europa haben müssen. Für mich aber wird dann eine Grenze überschritten, wenn die EU ihre Probleme mit irregulärer Migration an Drittstaaten auslagert, im Zweifel deutlich ärmere, in denen Menschenrechte wenig oder nichts zählen, wie die Militärdiktatur in Ägypten oder gar Libyen, einem zwischen rivalisierenden Clans hoffnungslos zerrissenen Land. Ich habe mir von den Auffanglagern dort selbst ein Bild machen können, das mir seither nicht mehr aus dem Kopf geht. Geflüchtete werden dort zusammengepfercht, misshandelt, hungern, Krankheiten grassieren. Viele haben jede Hoffnung verloren. Womöglich finden sich Autokraten oder Clanchefs, die für viel Geld solche Zentren im Auftrag der EU einrichten. Und auch, wenn dort EU-Standards offiziell gelten sollen, wer kontrolliert deren Einhaltung? Und sollen Geflüchtete, auch Familien mit Kindern, tatsächlich auf unbestimmte Zeit in einem Land festgehalten werden, zu dem sie keinerlei Bezug haben? Hier verrät Europa die Menschenrechtsstandards, die in Reden und Resolutionen so gerne beschworen werden, auf denen die europäische Idee begründet ist. Und eben deshalb ist das ein Irrweg.
Die Meinung von Daniel Hechler. Die Ermittlungen im Fall des US-Investors und verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein beschäftigen weiterhin Behörden weltweit. Epstein, der 2019 festgenommen und wenig später tot in seiner New Yorker Gefängniszelle aufgefunden worden war, soll verantwortlich für den Missbrauch hunderter minderjähriger und junger Frauen gewesen sein. Und nach Erkenntnissen der amerikanischen Bundespolizei, FBI und des US-Justizministeriums führen Spuren auch nach Europa. Diesen Spuren ist das Team Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nachgegangen. Sie zeigen, wie Epsteins Helfer ihm und seinem Netzwerk Opfer herangeführt haben sollen.
Spanien. Sonne, Studentenleben, der Traum vom Modeln. Hier beginnt die Geschichte von Mara, eine junge Frau, Anfang 20. 2016. Ein Mann spricht sie an, gibt sich als Model-Scout aus.
Er hat erzählt, dass er so tolle Models gefunden habe und diese sehr erfolgreich geworden seien.
Der Name des Mannes, Daniel S. Er taucht später immer wieder auf in den Ermittlungsakten rund um Jeffrey Epstein. In Europa war er einer von mindestens 5 Scouts, die junge Frauen für den verurteilten Sexualstraftäter rekrutierten. Mara glaubt an eine Karrierechance, gerät aber direkt in das Netz von Jeffrey Epstein. Schon bald sitzt sie in einem Flugzeug nach Florida, trifft dort den Milliardär. Bei der Hausführung sei die Stimmung gekippt.
Und dann ging alles ganz schnell und er fing an, sich an mir zu vergehen.
Was wusste Daniel S. über den Missbrauch an Mara? Darauf keine Antwort. Später beteuert er vor Kameras:
Ich habe nie von Problemen gehört. Kein Model wurde belästigt oder vergewaltigt.
Nach Schätzungen des US-Justizministeriums missbrauchte Jeffrey Epstein mehr als 1000 Frauen, sexuell und psychisch. Diese Frau vermutete schnell ein internationales Komplizennetzwerk. Die ehemalige Generalstaatsanwältin Denise George versuchte weiter, dieses zu enttarnen, auch nach Epsteins Tod 2019.
They're alive. They're still alive.
Die Menschen, die ihm geholfen haben, die leben noch. Nach allem, was wir wissen, sprechen wir von hunderten jungen Frauen und Mädchen, die Opfer dieses riesigen Menschenhandelsnetzwerkes geworden sind.
Der Fall Epstein, das prominenteste Beispiel, wie moderner Menschenhandel funktioniert. Menschenhandel, die EU geht dagegen vor, hat ihre Richtlinie 2024 verschärft. Diese muss Deutschland nun bis Mitte Juli umsetzen. Das Bundeskabinett hat dazu vergangene Woche einen Gesetzentwurf beschlossen. Dieser nimmt unter anderem Täter ins Visier, die Menschen falsche Versprechungen machen und sie so in von Zwang geprägte Beschäftigungsverhältnisse locken. Neu berücksichtigt auch organisierte Bettelei, Leihmutterschaft, Zwangsheirat. Die Bundesregierung setzte zu sehr auf neue Straftatbestände und schärfere Strafen. Die Grünen warnen davor, die Wirkung zu überschätzen.
Wir wissen, dass Strafmaßerhöhungen, also dass man eine härtere Strafe bekommt, nicht unbedingt hilft, sondern vielmehr, dass die Straftaten auch aufgedeckt werden und dass wirklich überhaupt Konsequenzen erfolgen. Und dadurch ist so und deswegen ist sozusagen der Opferschutz ganz zentral und der fehlt aber leider in diesem Gesetzentwurf.
Das Justizministerium verweist darauf, dass die Ausweitung des Opferschutzes in der EU-Richtlinie nicht verpflichtend sei. Eine Reform der Regelung zum Schutz und zur Unterstützung von Betroffenen von Menschenhandel und Ausbeutung wird durch die Änderungsrichtlinie Menschenhandel nicht vorgegeben. Sophia Würsching begrüßt die Reform, fordert aber auch besseren Opferschutz. Davon würden die Strafverfolgungsbehörden profitieren.
Wenn Sie jemanden haben, der aufgrund von Angst- und Bedrohungssituationen oder auch weil ohnehin keine Perspektive sich daraus ergibt, kein Zeugnis ablegen möchte, dann können sie auch kein erfolgreiches Verfahren haben.
Maras Traum vom Modeln, von Jeffrey Epstein zerstört und ausgenutzt. Bis heute macht sie eine Therapie.
Die ausführliche Recherche-Doku Epstein-Files Jagdnach Models in Europa finden Sie ab sofort in der ARD-Mediathek. Wie gefährlich sind Social-Media-Plattformen für Kinder und Jugendliche? Sollte man Social Media zumindest bis zu einem bestimmten Alter verbieten? In Australien gibt es ja seit einem halben Jahr ein solches Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16. Länder wie Spanien, Frankreich oder Österreich wollen Ähnliches. Hierzulande gibt es bislang nur Regelungen an Schulen. Und die erlassen Bundesländer und Schulen nach eigenem Ermessen. Wie Deutschland aber einheitlich damit umgehen sollte, dazu erwartet die Bundesregierung Ende des Monats Vorschläge einer Expertenkommission. Tom Garus und Jacqueline Pivon haben heute zwei Bundesministerinnen beobachtet beim Austausch dazu mit Jugendlichen.
7 Stunden, aber ich war gestern krank.
Jonna, 15, und Luise, 16, vergleichen Bildschirmzeiten.
Also mein Tagesdurchschnitt ist 1 Stunde 59.
Zum Telefonieren, Chatten und vor allem
Instagram bei mir. Instagram und WhatsApp.
Würden Jonna und Luise statt in Potsdam in Sydney zur Schule gehen, dürfte Luise mit 16 Jahren Social Media nutzen und Jonna mit 15 noch nicht. Wäre das auch eine Regelung für Deutschland?
Ich glaube, wir sind vor allem der Auffassung, dass es auf jeden Fall eine Einschränkung braucht, aber denken, dass ein Verbot nicht der richtige Weg dafür ist. Denn wie man auch in Australien sieht, funktioniert es da überhaupt nicht. 70% der Jugendlichen nutzen Social Media trotzdem noch so weiter.
Das Wort Verbot. Auch viele in der Politik tun sich schwer damit. Bundesbildungsministerin Karin Prien etwa, die heute mit Justizministerin Stefanie Hubig zu Besuch ist, an Jonas und Luises Schule.
Ronja, du hast gesagt, das ist doch wichtig, dass Jugendliche Zugang zu Apps haben. Ihr braucht einen Messenger-Dienst. Ist mir doch vollkommen klar, das gehört zu eurem Leben dazu. Ihr kommuniziert über Apps. Die muss es natürlich für euch geben.
Beide Ministerinnen kennen die Debatte um ein Social-Media- und Handyverbot für Kinder gut. Dennoch, so richtig reinversetzen können sich die Erwachsenen nicht in die Jugendlichen, findet Jonna.
Zwischen vielleicht 16 und 35, das ist das Alter, wo sich die Leute mit Social Media auskennen, wo sie ein bisschen in Social Media reingewachsen sind.
Dankeschön. Also ich finde, da müssen auch die Eltern, die Erwachsenen mit in die Pflicht genommen werden, die eben auch ein verantwortliches Medienverhalten haben müssen und das auch vorleben müssen.
Denn ein Leben ohne Handy kann sich auf das Wohlbefinden auswirken, zeigte ein Experiment vor kurzem. Forscher ließen über 72.000 Jugendliche 3 Wochen lang komplett aufs Handy verzichten. Das Ergebnis? Besserer Schlaf, weniger depressive Symptome, sagten viele Jugendliche. Im April hat sich Hubigs SPD-Fraktion für ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige ausgesprochen. Bildungsministerin Prien dagegen will einen besseren Kinder- und Jugendschutz von den Social-Media-Plattformen.
Ich denke auch, dass Schutz ein sehr wichtiger Faktor ist. Gleichzeitig frage ich mich, wie soll das umgesetzt werden? Wie soll Deutschland einer Plattform, also Meta, irgendwie erzählen, dass sie jetzt eine Jugendform in ihre Plattform aufnehmen sollen?
Am Ende bleiben bei Luise Zweifel.
Ich vermute dass es in den folgenden Generationen besser wird und es mehr Schutz für die Kinder geben wird, einfach weil die Eltern dann selbst damit groß geworden sind und selbst wissen, was hat das für Ausmaße und wie hat es mich selbst damals beeinflusst.
Der Punkt. Was heute sonst noch wichtig war, jetzt in weiteren Nachrichten, Homi, mit dir.
In der Debatte über die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung fordert Bundesarbeitsministerin Baas, auch Beamtinnen und Beamte mit einzubeziehen. Wenn alle einzahlen würden, käme mehr in die Rentenkasse und dann müsse der Staat nicht mehr so viel zuzahlen, sagte die SPD-Politikerin bei einer Veranstaltung der Rheinischen Post in Düsseldorf. Dem widerspricht der Deutsche Beamtenbund. Eine solche Regelung würde die öffentlichen Haushalte stark belasten, da Bund und Länder neben den bestehenden Pensionen auch noch Rentenbeiträge zahlen müssten. Bei vielen Unternehmen in Deutschland ist die Stimmung schlecht. Zu den Gründen gehören die hohen Energiekosten, die Bürokratie sowie Unsicherheiten wegen Kriegen und der US-Zollpolitik. Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Brandenburg warb Bundeskanzler Merz heute dennoch für Optimismus. Er rief dazu auf, die Probleme in Deutschland gemeinsam anzugehen. Den Unternehmen und Forschungseinrichtungen in Ostdeutschland schrieb er eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung des Landes zu. Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim wird der Treibstoff knapp. Die von Moskau eingesetzte Regierung hat die Ausgabe eingeschränkt. Sie reagiert damit auf die ausbleibende Versorgung aus Russland. Lieferungen von dort werden immer wieder von ukrainischen Drohnen angegriffen. Gleichzeitig setzt auch Russland seine Angriffe auf die Ukraine fort. In der Nacht wurden vor allem die Hauptstadt Kiew sowie Dnipro wieder massiv beschossen. Mindestens 20 Menschen wurden getötet, mehr als 100 verletzt. Etwa 6 Millionen Menschen besuchen jährlich den Kölner Dom, bislang kostenlos. Von Juli an wird für Touristen aber eine Gebühr von 12 € fällig. Das wurde heute bekannt gegeben. Besuche zum Gottesdienst sind ausgenommen. Die Einnahmen sollen gestiegene Kosten etwa für die Instandhaltung der Kathedrale ausgleichen. Gegner kritisieren, der Dom verliere dadurch seine Funktion als frei zugängliches Herz der Stadt. Und noch zum Sport. Die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko rückt immer näher. Vor wenigen Minuten ist die deutsche Nationalmannschaft in Chicago gelandet. Mit einem Linienflug war das DFB-Team am Mittag von Frankfurt aus gestartet. In Chicago sollen sich die Spieler an 7 Stunden Zeitunterschied gewöhnen und auch trainieren. Denn am Samstag steht ein letztes Testspiel gegen die USA an. Danach beginnt für die deutsche Elf am 14. Juni die WM-Vorrunde mit einem Spiel gegen Curaçao.
Auf den ersten Blick ein typischer Van Gogh, würden wohl die meisten sagen, die schon mal Gemälde des berühmten niederländischen Malers gesehen haben. Aber da muss man, wie hier beim Sämann, schon ganz genau hinsehen. Denn was im 19. Jahrhundert entstanden sein soll, ist in Wirklichkeit eine Fälschung. Der internationale Kunstmarkt ist voll von solchen Bilderplagiaten. Und da geht es meist nicht nur um Betrug allein, sondern auch um sehr viel Geld. Und es ist auf jeden Fall dann ein Fall für die Kripo. Und wie die dabei dann vorgeht, hat Griet von Petersdorf nachgezeichnet, mittendrin beim Landeskriminalamt in Berlin.
Ganz schön bunt hier für eine Behörde im Berliner Landeskriminalamt, Fachkommissariat 444 für Kunstdelikte.
Also das sind alles Fälschungen, Tatsache aus vorangegangenen Strafverfahren. Ich glaube, das einzige Original bin ich hier drin.
Hier zum Beispiel ein falscher Martin Kippenberger.
Die Betrüger wollten damals mehrere hunderttausend Euro haben für dieses Werk.
Aber dazu kam es nicht mehr. René Allange und seine Truppe erwischten die Fälscher. Genau wie bei dieser Skulptur, die Sinnende, vorgeblich vom berühmten Bildhauer Lehmbruck. Sollte sie 1 Million Euro bringen bei einer Auktion, aber Füße und Hände waren ungewöhnlich grob gestaltet. Der Betrug flog auf, die Fälscher wurden verurteilt, nun steht sie neben dem Schrank im Vernehmungszimmer. Raubüberfälle, Autoverschiebungen, das waren seine Themen. Dann suchte er eine neue Herausforderung, streifte sich weiße Handschuhe über und widmete sich fortan der Kunst. Ein aktueller Fall ist diese Zeichnung, vorgeblich von Egon Schiele, einem österreichischen Künstler. Ein Anruf bei einer New Yorker Kunstexpertin hilft weiter.
Ihr haben wir Abbildungen geschickt von diesem Werk und sie hat praktisch anhand der Abbildungen schon geurteilt und hat gesagt, das sieht sehr ungewöhnlich aus. Sie tendiert eher dazu, dass es nicht von Egon Schiele ist.
Aber Verdacht ist noch kein Beweis. Jetzt beginnt die Analyse. Zunächst wird das Werk fotografiert mit UV-Licht, mit Infrarot und normalem Licht. Von allen Seiten mit modernster Technik.
Da stehen wir schon ganz weit vorne und sind da auch bundesweit eigentlich mit am besten, wenn nicht sogar am besten ausgestattet.
Und weiter geht es im Kriminaltechnischen Institut des LKA. Hinein mit dem Bild in das Mikroröntgenfluoreszenzspektrometer mit Namen Tornado. Und schon ist der Blick aufs Bild reine Chemie. Titan, Barium, Silizium, Strontium und vieles mehr. Nächstes Labor, die Stunde der Wahrheit naht. Eigentlich beschäftigen sich die beiden Chemikerinnen mit Autolacken, wichtig bei Unfällen, nun also Kunst. Die Laserstrahlen richten sich gezielt auf die blaue Farbe auf dem Rücken. Das Blau verrät es, Kupferphthalocyanin. Das gibt es erst seit Ende der 1920er Jahre, da war der Künstler schon tot.
Da haben wir uns gefreut, weil das passt zeitlich nicht zu den Lebensdaten des Künstlers. Also kann Herr Schiele das nicht gemalt haben.
Wir geben schon gerne zu, dass wir die Kunstwerke sehr gerne untersuchen. Ja.
Es ist ja eine vollkommen andere Welt.
Das unrühmliche Ende einer Fälschung, Endstation Lagerraum. Eigentlich wollte die Besitzerin es zurück, aber das hat die Justiz nicht zugelassen. Für René Allange alles in allem ein gutes Ende.
Ich freue mich einfach, mit dieser Arbeit verbunden zu sein, dass man praktisch Künstlern und Kunstwerken gerecht wird, dass man auch so ein bisschen dafür sorgt, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Seine Aufklärungsrate ist hoch, Kunstfälscher haben es schwer in Berlin.
Wenn der Vater auf die Tochter trifft, dann kann es zuweilen ungelenk und verklemmt zugehen. Zumal, wenn man sich ein paar Jahre gar nicht gesehen hat. Und es nun mit einem Mal wieder um Lebensratschläge aller Art geht, jetzt allerdings von Erwachsenem zu Erwachsener. Und wenn dann plötzlich noch der Vater den Job der Tochter machen muss aus Gründen und es sich dabei um den eines Fahrradkuriers handelt, ja, dann geht es bis an die körperlichen Grenzen in der auch von traurigen Momenten nicht ganz freien Komödie Sommer auf Asphalt. Die kommt diese Woche in unsere Kinos. Gregor Borsilus hat den Film schon gesehen.
Willkommen im temporeichen Leben von Lex.
Ey, das ist ein Kopfrennen des Todes. Lex oder Tyler, hä? Wer wird Kurierin des Monats?
Valeska, genannt Lex, ist Fahrradkurierin in Hamburg. Immer in Bewegung. Aber als sie an diesem Abend nach Hause kommt, erwartet sie eine Überraschung.
Hallo Valeska. Das ist ein bisschen provisorisch, aber du wohnst ja noch nicht allzu lange hier.
8 Jahre jetzt. Egal. Schön, dass du da bist.
Das ist gelogen. Lex, gespielt vom Maler Emde, liebt ihr autarkes Leben. Da kommt ihr ein Helikoptervater wie Bert gar nicht recht. Genauso wenig wie diese Neuigkeit.
Fuck, wie nice ist das denn? Du bist einfach schwanger.
Tyler, was soll ich denn mit dem Kind? Soll ich Milch machen und rumsitzen oder was? Ich muss fahren.
Ich würde gerne für Sie einspringen.
Komm.
Und schon ist Bert, Christoph Maria Herbst, ein Mann im Dauerstress. Simon Ostermann hat Sommer auf Asphalt inszeniert. Eine freie Adaption des Romans Pedalpilot Doppel 2, erschienen 2014.
Mich hat wahnsinnig interessiert, dass wir eine Welt erzählen, die eine Vision sein könnte, wie Gesellschaft funktioniert. Dieses Fahrradkuriermilieu ist geprägt von sehr besonderen Charakteren, die alle wirklich Kanten und Ecken haben und eigenbrötlerisch sind. Und im Kern aber sehr, sehr gut aufeinander aufpassen.
Gemeinschaft, Familie. Doch Sommer auf Asphalt ist keine reine Feelgood-Komödie.
Sie wollen den Tumor also doch komplett entfernen?
Wo ist der Haken? Warum lächeln Sie so?
Ich trau dem nicht.
Und wenn er zu viel wegschneidet, dann wirst du Gemüse und dann kann
muss von dir gewaschen werden, die Gemüse. Denk dran, Gemüse immer waschen, besonders in der Schwangerschaft.
Mace, nimm das doch mal ernst.
Klingt ja wie dein Vater.
Es sind diese Momente mit Maler Emde und Christoph Maria Herbst zusammen, in denen Sommer auf Asphalt funktioniert. Sie geben dieser sehr vorhersehbaren Komödie emotionale Tiefe. Die braucht es auch, denn dramaturgisch stimmt die Balance oft nicht. Das Drehbuch ist etwas überladen, aber das Herz sitzt hier am rechten Fleck. Sommerkino, das niemandem wehtut.
Ja, und ob die aktuellen Sommerwetteraussichten auch niemandem wehtun oder das weiß jetzt Claudia Kleinert.
Na Ingo, das kann schon für den einen oder anderen wehtun. Es regnet halt zum Teil sehr, sehr viel. Innerhalb kurzer Zeit hatten wir auch heute und das wird vor allem am Donnerstag nochmal der Fall sein. Zwischendrin gibt es Sonnenschein, aber einzelne so unwetterartige Schauer und Gewitter sind möglich. Und wenn man so eine Wolke sieht, dann sollte man sich möglichst schnell in Sicherheit bringen. Das ist eine klassische Böenwalze. Die bringt auch meistens sehr, sehr starken Wind. Und dahinter kommen oft kräftige Schauer, meistens auch Gewitter. Heute wunderbar zu sehen über dem Starnberger See. Und es hat kräftig geregnet. Kolmberg in Bayern 38 Liter, Jestetten, Baden-Württemberg 35, Halle-Sihl in Niedersachsen 29 Liter pro Quadratmeter. Das alles alleine am heutigen Tag. Und es geht noch so ein bisschen wechselhaft weiter. Jetzt sind noch örtlich kräftige Schauer unterwegs. Sie sehen, die lassen mehr und mehr nach. Es gibt weniger rote Punkte. Aber von Niedersachsen runter bis in den Südosten Bayerns ist in den nächsten 1-2 Stunden auch noch mal das eine oder andere kräftige Gewitter bzw. der ein oder andere kräftige Regenguss möglich. Das Ganze verlagert sich weiter nach Nordosten und schwächt sich dabei ab. Die Temperaturen bleiben auch in den nächsten Tagen auf recht einheitlichem Niveau, so knapp über 20 Grad. Und man sieht, so ein bisschen auf und ab gibt es. Das sind eben immer wieder die Tiefdruckgebiete, die durchziehen. Und die sorgen halt auch jeweils für Regen bzw. Gewitter. In der Nacht werden sich die jetzt über uns liegenden weiter nach Nordosten verlagern, sind Wolken und Gewitter, die an einer Kaltfront entstehen. Morgen im Laufe des Tages von Westen Auflockerung. Ein paar Schauer gibt es am Vormittag, am Nachmittag wieder hier und da Schauer und Gewitter, die aber nicht mehr so kräftig ausfallen werden und so formiert sind wie noch heute. Temperaturen sinken in der Nacht meist auf Werte von 15 bis 11 Grad, 16 Grad direkt an der Nordsee. Morgen Nachmittag recht einheitliche Höchsttemperaturen verbreitet, 19 bis 22 Grad die nächsten Tage. Donnerstag örtlich noch mal kräftige Schauer und Gewitter. Freitag dann nur noch wenige längere trockene Abschnitte. Temperaturen im Osten nur am Donnerstag noch ziemlich hoch im sommerlichen Bereich.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Das erste macht jetzt weiter mit politischem Talk.
Und dazu empfängt gleich Sandra Maischberger ihre Gäste.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.